Günter Kallner, einen schönen guten Morgen. Ich möchte mich ganz kurz nochmal vorstellen für die, die mich nicht kennen. Ich heiße Hans Brucker, bin verheiratet, das haben wir schon gehört, gell? Bin verheiratet mit einer Frau, habe drei erwachsene Kinder, bin seit 50 Jahren unterwegs mit Jesus. Das heißt, so mit 21 hat Gott in mein Leben eingegriffen, hat mich wiedergeboren, mir den Heiligen Geist gegeben, bin unterwegs mit ihm. Ich sehe hinten meinen lieben Bruder Erich Hämmerle. Ich erinnere mich, wir waren, der Versammlungsort der Gemeinde war damals in der Moosmattstraße in einem Einfamilienhaus und Erich war Ältester. Und die Gemeinde war sehr mutig, die hat sehr schnell Menschen auf die Kanzel gelassen. Magst nicht mal predigen. Aber ja gut, wenn die das meinen. Und am Samstagabend habe ich Erich angerufen und gesagt, Erich, ich kann morgen nicht predigen. Alles ist weg, ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Und dann hat er zu mir gesagt, keine Sorge, das kommt schon wieder. Und ja, es kam wieder. Und ich bin dir herzlich dankbar für deine Unterstützung in den ersten Kinderjahren meines christlichen Lebens und auch für die Gemeinde, wo ich ganz viele wertvolle Prägungen mitbekommen habe. Manches musste ich umlernen, aber die Prägung und die Art bin ich enorm dankbar. Und darum habe ich immer so eine Beziehung zu C.G. Dornbirn, C.G. Krumbach und so. Ja, okay, für die. Ja, ich bin seit 50 Jahren, seit 40 Jahren, 50 Jahre gläubig, seit 40 Jahren bin ich in irgendeiner Form im Dienst in der Gemeinde, über 20 Jahre vollzeitlich als Prediger und Ältester. Dann hatte ich eine tiefe Erschöpfungsdepression und bin danach ehrenamtlich wieder in den Dienst in der Gemeinde eingestiegen, weil man mich berufen hat. Und ich den Eindruck habe, Gott hat mir die Berufung zum Hirten und zum Prediger gegeben. Und damit wollte ich der Gemeinde weiter dienen bis heute. Und ich sehne mich für Ablöse. Wir sind dabei, junge Prediger. Wir haben gerade ein Gespräch letzte Woche mit einem gehabt. Es wäre schön, wenn wir jemanden bekommen würde, der theologische Kompetenz und menschliche Reife hat und mit beiden Beinen in der Welt steht. Wir sind am Suchen. Gut. Ein Teil meines Dienstes war eben auch Jungscharbeit Arbeit in Bregenz. Ich durfte damit die Jungscharbeit Arbeit starten. Und die Jungscharbeit Arbeit damals, die war noch ganz stark mit Pfadfindertechnik verbunden. Da hat man Waldläuferzeichen gemacht, ist im Wald rum, nicht gerannt, aber rum. Man war zu Hause und hat Seiltechnik und Knotentechnik und Morsen und lauter so interessante Dinge, wie denn das für Bäume sind, wie kann man die bestimmen vom und so weiter. Und das ist jetzt auch ein Waldläuferzeichen. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Weiß jemand, was das bedeutet? Ja, bitte. Jawohl. Das bedeutet, wenn man das mit Stein oder Essen irgendwo am Boden gemacht hat, in der Mitte, so im Mittelpunkt, ich habe meine Aufgabe erfüllt und bin nach Hause gegangen. Erfolgreich. Darum das Thema von heute ist die Aufgabe erfüllen und den Lauf vollenden. Also im Wettkampf des Glaubens bleiben, ihn erfolgreich abschließen, durch Lasten ablegen und im Wegsehen auf Jesus Christus. Es ist sehr eindrücklich, wie Paulus im letzten Gespräch mit den Ältesten von Ephesus zu ihnen Folgendes sagt. In Apostelgeschichte 20, 22 bis 24. Und siehe, Jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnet. Außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Das ist eine Haltung. Wichtig ist, wozu Gott mich berufen hat, und ich werde das trotz aller Schwierigkeiten im vollen Bewusstsein, dass es auch Schwierigkeiten bedeuten kann, bis zum Ende durchhalten mit Gottes Hilfe. Und 7 Jahre später schreibt dann Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und ein Mensch in meinem Alter, ich bin jetzt schon über 70, der schaut dann manchmal zurück und sagt, wie würde ich jetzt mein Leben beurteilen? Habe ich meine Aufgabe erfüllt? Meine Jahre sind gezählt, vielleicht sogar meine Tage. Habe ich den Lauf vollendet? Im Sinne von dem, das, was Gott mir persönlich aufgetragen hat. Habe ich das ausgeführt? Mit allen Höhen und Tiefen, Schwächen, Versagen, Niederlagen, Aufstehen, das gehört alles dazu. Erfolgreich im christlichen Leben sein heißt nicht, kerzengerade nach oben zu gehen, sondern heißt auch, in Tiefen, in Dunkelheiten, in Versagen, die Vergebung in Christus wieder in Anspruch nehmen, aufzustehen, sich nicht entmutigen zu lassen. Jemand hat einmal gesagt, wenn du entmutigt bist, dann ist der Teufel bei dir auf Besuch gewesen. Gott ist ein Gott der Hoffnung und es ist unwahrscheinlich, wie Gott einem auch wieder aufrichten kann und durch Dinge hindurchtragen kann. Den Lauf vollenden. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja Hans, Paulus, ja, da ist das ein Thema. Der hat ja einen Auftrag bekommen. Aber ich, wer bin ich? Und dann möchte ich dir einfach sagen, du hast genauso einen Auftrag von Gott bekommen. Ihn zu verherrlichen mit deinem Leib, mit deinem Leben, mit deiner Lebensgestaltung. Du hast einen Auftrag bekommen, wenn Gott dir eine Frau oder einen Mann zur Seite gestellt hat, diese Rolle, Ehemann, Ehefrau, Partner, so zu leben, wie Gott das will. Du hast einen Auftrag bekommen, als Vater, so zu leben, wie Gott es will. Du hast einen Auftrag bekommen, nicht zu schweigen von deinem Glauben an Jesus Christus. Und es kann was ganz Einfaches sein. Stellt euch vor, die Sklaven damals, die Umstände waren für sie ganz eng, die konnten nicht viel machen, aber sie haben einen Auftrag. Dient dem Herrn mit dem, was ihr tut, denn von ihm werdet ihr einmal belohnen kommen. Das ist auch ein Auftrag. Also, das, was wir heute anschauen, gilt nicht für diese großen geistlichen Leiter allein, sondern auch für dich und mich. Die Briefempfänger vom Hebräerbrief, ihr werdet das wahrscheinlich wissen, die waren schon in einer ganz herausfordernden Situation. Sie kamen zum Glauben, haben dem Judaismus abgesagt und sind Christen geworden. Und jetzt ganz massiv von der jüdischen Community unter Druck gesetzt. Unternehmer haben Aufträge verloren. Beziehungen sind zerbrochen. Man hat verloren, man hat sie bedroht, man hat sie versucht, wieder mit allen möglichen Tricks zurückzubringen in den jüdischen Glauben. Darum geht es eigentlich im Hebräerbrief. Und der Hebräerbrief-Schreiber macht einfach deutlich, schaut mal, was ihr habt, ist unvergleichlich besser, wertvoller, höher, etwas viel Besonderes. Das Alte ist vorbei. Und er macht ihnen Mut, eben nicht umzukehren, dem Druck nicht nachzugeben. Und so macht er auch uns Mut, wo immer Druck, Schwierigkeiten, Anfechtungen, und die gibt es in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Anfechtungen und Schwierigkeiten, die uns im Glauben beeinträchtigen wollen, die aus innen herauskommen. Versuchungen oder irgendwo eine Persönlichkeit. Ich bin von meinem Natur her, bin ich ein melancholischer Mensch. Und es hat mir immer wieder Schwierigkeiten gemacht. Immer so diese bisschen unter drunter. Jetzt bin ich stabiler geworden. Und das sind Probleme, wo ich dann aus mir selber heraus habe. Oder wenn man in Versuchungen hineinkommt, etwas zu tun, was furchtbar wäre. Oder wenn man unter Druck gesetzt wird als Gemeindeleiter, da ist es ja recht, wenn die Gemeinde Erwartungen hat. Und man setzt sich selber unter Druck, wir müssen doch wachsen. Wir müssen doch. Und ständig gibt es irgendwas zu arbeiten. Eine Gemeinde hat immer zu wenig Gebet und immer zu wenig Liebe. Da kann jeder kritisieren, jederzeit. Und wie schwierig ist es manchmal, als Mensch in Verantwortung diesen Dienst auszuhalten und die Einsamkeit, die auch damit verbunden ist. Ja, ich erinnere mich noch an einen Prediger, Gene Gibson hieß der, und der hat gesagt, wenn du die Hitze nicht verträgst, dann geh nicht in die Küche. Damit hat er gemeint, ja, das ist part of the game. Aber Gott überfordert uns nicht. Und wenn Gott uns in einen Dienst berufen hat, dann wachsen wir in diesem Dienst. Und wir wachsen eben auch durch diese Situationen. Ich denke immer, wenn wir nahe bei Jesus bleiben, sind alle Herausforderungen Wachstumsreize für uns. Dass wir uns an Jesus klammern und sagen, jetzt, Herr, wie hilfst du mir? Wer bist du in der Situation? Und dann kann man tatsächlich total neue Erfahrungen mit Gott machen. Und dann blickt man zurück und sagt, okay, wieder eine Erfahrung, die mich stärker gemacht hat. Und wenn das nächste Mal wiederkommt, dann kenne ich das schon. Ich freue mich nicht auf Neues, aber es wird kommen. Also, jetzt bin ich ein bisschen hier zu sehr hängen geblieben. Aber Hebräerbriefschreiber, und jetzt habt ihr vielleicht den Brief im Kopf, dass im Kapitel 11, da geht es um diese großen Glaubenshelden. Und wie eine Glocke klingt es immer durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben. Angefangen von Abel, genau, bis zu den Propheten. Und was ich einfach enorm schätze und was mir gut tut, da gibt's Glaubenshelden, wo gesagt wird, die haben Königreiche bezwungen. Die haben der Löwen Rachen verstopft, Daniel. Menschen erhielten durch Auferstehung Gestorbene wieder zurück. Erfolgreiche Glaubende, denkt an einen David, denkt aber auch an seine Tiefen. Und dann kommt die andere Seite, die genauso Glauben ist. Menschen, die im Bedrängnis sind, Menschen, die verfolgt wurden, Menschen, die gefoltert wurden, die im Gefängnis waren, die Steinigung erlebt haben. Die Befreiung hätten sie annehmen können und einfach sagen, Schluss mit dem Glauben. Sie nahmen diese Befreiung nicht an, wurden zersägt. Man sagt ja, Jeremia habe sich in einen hohlen, oder was ich sage, ja, in einen hohlen Baumstamm geflüchtet und wurde dann zersägt. erlitten die Todesstrafe, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung und haben dem Glauben nicht abgesagt, sind in Höhlen, haben in Höhlen gelebt und der Hebräerbriefschreiber sagt, sie, deren die Welt nicht würdig war. Also, erfolgreich glauben heißt nicht, alles läuft gut. Heißt nicht, du hast immer äußeren Sieg. Und wir sollten umdenken und eben auch diese Bewertung, die Paulus in Römer 8 sagt, ich weiß, nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Weder Verfolgung, noch Bedrückung, noch Mangel. Er sagt nicht, Gott liebt mich, wenn es mir gut geht, sondern er sagt, das ist auch Teil des Lebens, kann es sein, des Lebens mit Gott. Aber eines ist wichtig, ich bin immer geliebt von Gott. Und nicht diesen verheerenden Schluss, ich gehe von meinem Leben aus und wenn da unverständliche Dinge drinnen sind, dann glaube ich nicht mehr, dass Gott mich liebt. Paulus sagt es anders. Diese Dinge können ganz wertvoll für uns sein. Lasst uns nicht durcheinander bringen. Und wir haben, und das sind darum die Wolke, Wolke von Zeugen. Also der Hebräerbriefschreiber sagt, schaut mal, da gibt es eine große Gruppe von Menschen, die haben mit ihrem Leben gezeigt, es ist möglich, bis zum Ende treu zu sein. Und er sagt, schaut auf diese Zeugen. Nicht die sind es, die unser Leben betrachten, sondern wir sollen ihr Leben betrachten, ihren Glauben. Und es gibt ja auch die Zeugen der Christenheit. Ich muss euch da nicht vieles selber sagen. Ihr habt genügend Informationen, dass manche Christen in einer unwahrscheinlichen Treue bis in den Tod gegangen sind. Wir kommen jetzt zum Text. Das ist ein ganz einfacher Übergang zu Hebräer 12. Wir sind also, wenn man diese Glaubenshelden sieht, von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Den uns aufgetragenen Kampf. Mit anderen Worten, du bist Christ, okay, du hast auch einen schwierigen Weg vor dir, teilweise dir aufgetragenen Kampf, wo dein Glaube beeinträchtigt werden soll, wo du in deinem Dienst disqualifiziert werden sollst, wo du entmutigt an der Seite hängen bleiben könntest, wo du verwirrt von den Realitäten dieses Lebens ganz dunkle Gedanken bekommst. Und der Kampf ist, im Glauben zu bleiben, sich nicht beeinträchtigen zu lassen von diesen Dingen. Ist es nicht so, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich zum Beispiel an diese Weltsituation denke. Ich habe durch Trump habe ich ein neues Wort kennengelernt. Erratisch. Wenn ich das richtig verstanden habe, völlig unberechenbar. Okay. Und wir sehen diese Veränderung in der Welt, diese Veränderung der Machtverhältnisse, diese Bedrohung, die wir haben, die nicht unrealistisch ist, es könnte einen Weltkrieg geben, diese wirtschaftliche Unsicherheit und diese, wie soll ich sagen, man wird manchmal richtig zornig, wenn man sieht, wie Menschen mit Menschen umgehen und diese Ohnmacht, die man da hat. Und all das Weltgeschehen kann wie eine dunkle Wolke auch auf mich herabkommen. Was brauche ich dann? Ich brauche dann die Perspektive Gottes. Er sitzt im Regiment. Er kann immer alles ändern. Ihm muss alles dienen. Und am Ende werden Schwerter zu Pflugscharen und die Panzer werden eingeschmolzen und es werden landwirtschaftliche Maschinen daraus gebaut. Und es wird Frieden auf Erden sein und diese Ungerechtigkeit, diese himmelschreiende Ungerechtigkeit in dieser Welt wird Gott richten und Jesus wird ein Friedensreich aufbauen. Das ist meine Hoffnung. Dahin schaue ich und ich muss auch auf meine Uhr schauen. Ich predige frei. Und die Gefahr der Länge ist sehr groß. Aber ich bin, bitte? Okay. Aber es ist auch warm und ihr werdet sicher müde werden. Also dieser Kampf, sich dadurch nicht irgendwie niederdrücken zu lassen, entmutigen zu lassen, dass alles dunkel wird in uns drinnen, den können wir siegreich bestehen. Er ist uns aufgetragen, wir kommen nicht aus. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer in einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Also, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Ich finde es immer interessant, wenn bei uns in Bregenz von Linda in die Schweiz und wieder zurück der Marathon gelaufen wird. Und da habe ich noch nie einen Läufer gesehen, der mit einem Rucksack unterwegs war. Die sind alle relativ leicht bekleidet, bekommen Trinken und vielleicht eine Banane am Weg. Und sie, das ist Ausdauer. Puh. Und jetzt sagt uns der Hebräerbriefschreiber, es ist, ich umschreibe jetzt das, Anfangen im christlichen Glauben ist eines, durchzuhalten bis zum Schluss und Ausdauer bedeutet auch verbunden mit Widrigkeiten und Hindernisse nicht aufzugeben, darunter zu bleiben, nicht Gott zu kündigen und zu sagen, das habe ich mir anders vorgestellt, der Preis ist mir jetzt zu hoch, dass ich das hergeben müsste. Mit Ausdauer. Und jetzt gibt's gute und einfache Ratschläge, wie dieser Lauf optimal geführt werden kann. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Jede Bürde, jede Last. Habt ihr Ideen, was so eine Bürde oder Last sein könnte? Einfach rausrufen. Schlechte Gewohnheiten. Sorgen. Ängste. Kritik. Alte Verletzungen. Jawohl, natürlich. Die noch ins Heute hineinspielen. Also wir merken, da gibt es Dinge, die unseren Glauben eintrüben, wo die Zuversicht, wo uns Müdigkeit ins Herz hineinkommen kann, wo wir eigentlich fast so weit sind zum Sagen, ich mag nicht mehr Gott. Hast du solche Zeiten schon gehabt? Ich eigentlich schon. Ich mag nicht mehr. Ich möchte ein Vogel sein, der irgendwo vom Berg rauf liegt und seine Ruhe hat. So ähnlich heißt es in dem Psalmen. Und Gott stärkt und hilft. Ablegen, das können Sorgen, aber auch Vergnügungen. Es gibt so viel Zerstreuung in unserer Welt, in unserem Leben. Und diese Zerstreuungen können uns den Fokus nehmen. Und wir sind nicht mehr fokussiert. Wir haben alles Mögliche im Kopf und gewinnen vielleicht das eine oder das andere lieb, was wir nicht lieben sollten. Not durch Menschen, auch durch Geschwister. Manchmal sind ja die Christen ein großes Problem für andere Christen. Schwierige Dienstphasen, Erfolglosigkeit, Enttäuschungen. Alles, was uns beschwert, Verletzungen von früher. Und da ist es wichtig, wenn wir gerade von Verletzungen von früher reden, dass wir eine Perspektive haben, genau durch diese Verletzungen kann Gott mich aber auch berühren, heilen, mir helfen, dass ich Dinge lerne, indem ich die in irgendeiner Art und Weise bewältige, wo ich dann auch anderen, die Ähnliches erleben, zur Seite stehen kann. Es ist kein Schicksal. Es muss nicht bindend bleiben. Jesus, der lebendige Gott, alles, was uns beschwert, das ist ja dann auch, ihr könnt ja selber euch überlegen, was trübt deinen Glauben, was beschwert dich, was nimmt dir Kraft, Energie im Glauben. Kann auch ein Hobby sein, wo einfach zu wichtig geworden ist, etc., etc. Also das sollte man ablegen, damit nicht der Glaube immer weiter zurücksinkt. Ja, das war die schwarze Taste, das ist die gute Taste. Und uns von der Sünde trennen, die uns leicht gefangen nimmt. Da geht es ja so um die Anfänge. Ihr kennt es ja, ihr kennt das Wollknäuel. So ein Wollfaden ist sehr schnell zerrissen. Wenn dir aber 20 Mal um deine Fesseln gewunden wird, dann wird es schwierig. Und so gibt es eben auch Dinge in unserem Leben, wo sich einschleichen können, wo zu einer Bindung werden können. Da gibt es vielleicht auch im Herzen eines Mannes, ich rede jetzt nur von Männern, weil Frauen sind da ganz anders, im Herzen eines Mannes eine Nähe zu einer anderen Frau, nicht zur eigenen Partnerin, wo plötzlich etwas aufkeimt und wo plötzlich etwas Macht bekommen kann, wo zu einer ganz schwierigen Sache kommen kann. Wie schnell kann das passieren? Nicht aufgepasst, ein bisschen zu großzügig mit sich selber was vorgemacht. Und plötzlich kann man an einem Punkt sein, wo man sagt, dahin wollte ich eigentlich nie kommen. Ich muss den Kontakt abbrechen, sonst habe ich und meine Ehe ein großes Problem. Das kann passieren. Vielleicht. Und unseren Blick auf Jesus richten, wegsehen auf Jesus. Bei all dem Ablegen von Bürden, von Lasten, von Sünde soll immer auch der Blick auf Jesus gerichtet sein. Und diese Formulierung ist so, ich schaue von etwas weg und wende mich auf Jesus zu. Wegschauen auf Jesus. Gehen da ein bisschen näher darauf ein. Jemand hat einmal gesagt, dadurch, dass wir einen Gegenstand anschauen, setzen wir uns in Beziehung zu ihm, stellen uns unter seinen Einfluss, geben ihm Macht über unser Herz. Ist das so? Wird der Satz verstanden? Unsere Augen oder nicht nur die echten Augen, sondern auch diese inneren Augen, wohin schaue ich? Auf einmal merke ich, das, was da in mich hineinkommt, bekommt auch Macht und beeindruckt mich und prägt mich. Eva sah die Frucht, geweckt von der Begierde durch Satan. Was steht dann dort? Oh, das Wasser lief ihr im Mund zusammen, bevor sie gegessen hat. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Und die Frucht macht klug. Hochmut. Ich möchte so sein wie Gott. Letztlich. Diese Macht, die Anschauen und Gedanken mit sich bringen, denkt an die Kundschafter, die in das verheißene Land hineingingen. 12. Alle kamen zurück und haben gesagt, großartig, wunderbar. 10 haben aber gesagt, da sind Riesen drin. Wir werden unmöglich dieses Land einnehmen können. Das war ihr Fokus. 2 haben gesagt, Josua und Nun, haben gesagt, ja, das ist so, die Fakten sind so. Aber wir werden sie wie Brot fressen, heißt es in einer Luther-Übersetzung. Denn Gott ist mit uns. Sie haben darüber hinausgeschaut. Ja, das sollte eigentlich belegen, dass dieses Prinzip, Dinge, mit denen ich mich innerlich beschäftige, die haben eine Auswirkung auf mich, so dass man auch sagen kann, Wörter und Bilder in deinem Kopf bestimmen deine Gefühle. Deine Gefühle haben einen großen Einfluss auf dein Handeln. Verändere die Wörter und Bilder in deinem Kopf, dann ändern sich auch deine Gefühle und dein Handeln. Das ist eine ganz pauschale Aussage, ja, die grundsätzlich stimmt und die mit biblischen Berichten ganz eindeutig belegt werden kann. Es ist das Prinzip des akademischen Mentalcoach. Ich habe diesen Beruf gelernt. Aber das ist auch in der Bibel, findet man das wieder. Texte, was sagst du zu dir? Welche Worte anderer Menschen haben dein Leben geprägt? Kommt immer wieder. Mit mir kann man das ja machen. Wer bin ich schon? Wir hörten von Selbstwert. Ja, woher kommt der Selbstwert? Und natürlich können Wörter und Bilder, können Texte in uns drinnen auch positiv belegt sein. Ich habe mich heute Morgen gefreut, dieser Enkel von dir, Erich, der saß da hinten. Und dann kam ein Pärchen herein und der junge Mann hat gesehen, ah, da vorne ist nur ein Stuhl. Und ging her und hat einen Stuhl da hinten geholt und hat ihn da vorne hingestellt. Und dann haben wir gedacht, wow, großartig. Der hat einen Blick dafür für Menschen und er hat einen Blick dafür, was nötig ist. Und da haben wir gedacht, ich muss ihm das sagen. Das hast du gut gemacht. Mach weiter so in der Hoffnung, dass es eine Ermutigung für ihn ist. Aber oft sind eben auch Dinge, die wir im Kopf haben, blockierend. Und das muss bearbeitet und ersetzt werden. Texte verändert werden, in Frage gestellt werden. Alles Mögliche. Da braucht man immer wieder mal auch ein bisschen Unterstützung. Glauben, und jetzt kommen wir auf die Glaubensebene. Was heißt das für den Glauben? Glauben heißt, den Blick auf den unsichtbaren Gott richten. Und er stellt sich uns ja vor Augen in seinem Wort, und mit Unterstützung des Heiligen Geistes können wir tatsächlich in gewisser Art und Weise Gott sehen. Mit den inneren Augen des Herzens. Können uns prägen lassen, müssen vielleicht verlernen, ein ungünstiges, falsches Gottesbild und Menschenbild, etc., etc. Aber das ist möglich. Glauben heißt, den Blick auf den unsichtbaren Gott richten und die Wörter und Bilder im Kopf von ihm inspirieren zu lassen. Und wie macht man das? Wir haben sein Wort. Wir haben die Worte von Geschwistern. In der Heiligen Schrift, das Hauptanliegen der Bibel ist ja, dass sie uns Gott zeigen will. Wie ist Gott? Wie denkt er? Was sind seine Pläne? Und wir haben Geschwister, die uns ermutigen können. Und wir haben Lieder, die wir singen können. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Ich finde das Lied stark. Das ist es, darum geht's. Ich habe Sehnsucht. Und leider ist die Sehnsucht nicht immer gleich groß. Aber diese Perspektive, ich bin hier nicht zu Hause. Ich bin unterwegs. Und die Zukunft soll mir wichtiger sein als das Jetzt. Und die Zukunft kennen. Im Johannesbrief heißt es, wir sind schon Kinder Gottes und wir wissen noch gar nicht ganz genau, wie das einmal sehen sein wird. Aber wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir wissen, dass alles, was an Schwerem in dieser Welt, in unserem Leben hineinkommt, was immer es ist, ein Hauch ist, ein Nichts, verglichen mit der Schwere der Herrlichkeit, also mit der positiven Gewichtung der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Fokus Ewigkeit. Und darum ist es so wichtig, dass wir Menschen sind, die immer wieder möglichst täglich in irgendeiner Form die Bibel lesen. Ist es so wichtig, dass wir Gemeinschaft mit anderen Geschwistern haben, die uns hoffentlich ermutigen, aufzusehen auf Jesus? Ist es so wichtig, dass wir auch Anbetungslieder haben und kennen? Ich habe in meinem Auto Predigten und ich habe Lobpreislieder. Zum Anhören, nicht nur damit es drinnen ist. Und das tut mir gut. Du hast ein Wort und die Worte von Geschwistern, Lieder und. Und darum ist es auch wichtig, dass du in deinem Gebetsleben von deinem Art zu beten nicht im Gango-Kult hängen bleibst. Was ist der Gango-Kult? Die Schweizer sagen, der Gango ist der, der für mich alles tun muss. Ganga-Rede, Ganga-Macher, Ganga-Luger, Ganga-Schauer. Und Christen können im Gango-Kult bleiben. Oh, ich habe so schwer. Es ist so unmöglich. Und alles. Ich. Das kannst du durchbrechen. Indem du ganz bewusst sagst, wer ist Gott? Psalmen. Wer ist Jesus? Philipperbrief. Was für eine Demo, kommt herunter, lebt in meinen Schuhen, hat Gehorsam gelernt. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und sich davon prägen lassen. Und diese Worte, ihm, der uns liebt und uns gewaschen hat von unseren Sünden durch sein Blut, diese Worte, er hat seine Liebe bewiesen, unbestreitbar, du bist geliebt und du bist mit einem einzigen Opfer für immer vollkommen gemacht. Jesus bringt das auf die Reihe, dass er dich unverklagbar und heilig vor Gott hinstellen kann. Hör auf, an deinem Heil zu zweifeln. Schau nach vorne. Er hat's getan. Nicht du musst ihm dabei helfen. Das verändert deine Gefühle und unterstützt dich beim Handeln. Das ist wieder dieser Ansatz. Es gibt auch manchmal einen umgekehrten Weg. Denken wir an einen umgekehrten Weg, einen Unweg eigentlich, einen Holzweg, wo es nur in den Wald reingeht, aber nicht raus. Zum Beispiel, nur ganz kurz noch erwähnt, Hiob. Hiob hat sein Leben angeschaut und ist zu dem Schluss gekommen, Gott ist mir zum Feind geworden. Anders ist es nicht möglich. Was jetzt in meinem Leben passiert, Gott muss gegen mich was haben. Er muss mich hassen. Und darum aufpassen, wenn deine Gefühle, deine Gedanken zu sehr bestimmen, prüf das doch auch einmal ein bisschen mit dem Wort Gottes, ob der Schluss, den du ziehst, der richtige ist. Könnte was anderes sein, das nur noch als der Vollständigkeit halber. Weil Jesus wusste, und jetzt ist wieder das Vorbild Jesu, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartet. Er wusste, was auf ihn kommt. Es wäre hilfreich, wir würden auch ein bisschen eine Ahnung haben, was in der Zukunft kommt. Nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Er, der sich in einer Art und Weise erniedrigt hat, wie niemand sonst es könnte, ist jetzt erhoben, hat alle Macht im Himmel und auf Erden und zu Recht. Wenn ihr also in die Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er es ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Ist ein Versprechen. Schau auf Jesus. Wie haben sie ihn behandelt? Es ist egal, woher der Wind weht. Wir müssen nur die Segel richtig setzen. Habe ich noch 4 Minuten? Ihr könnt gerne sagen, nein, Schluss. Ich kann mir das auch schenken, aber es könnte für euch noch was Gutes sein. 4 Minuten waren noch. Ich habe von Willem Pals einmal vor Jahren Folgendes gelesen. Jemand hat einmal gesagt, es ist egal, von wo der Wind weht, aber es ist wichtig, dass man die Segel richtig einstellt. Manche haben ihre Segel immer falsch eingestellt. Sie sehen immer, warum etwas nicht geht. Sie haben immer 27 Gründe, warum etwas nicht gehen kann. Ich will es einmal überspitzt sagen, wenn Sie einen Schweizer Käse sehen, sehen Sie nur die Löcher. Sie haben einfach einen falschen Blickwinkel und wenn man länger mit ihnen zusammen ist, wird man selbst ganz deprimiert. Es ist einfach so, dass das, was wir hören und sehen, uns beeindruckt, beeinflusst, prägt und uns mit der Zeit bestimmt. Wie man zu was kommt, so lautet der Titel einer Predigt, die ich vor 20 Jahren hörte. Die 3 Hauptpunkte habe ich mir damals fest eingeprägt. Wer immer auf sich selbst sieht, wird entmutigt. Wer immer auf andere sieht, wird enttäuscht. Wer immer auf Jesus sieht, erlebt Sieg und Freude. Das so ein gutes Wort von einem guten Mann Gottes. 1 Minute von diesen 4 Minuten schenke ich euch zurück. Ihr seht diese Folie, vielleicht wollt ihr kurz darüber nachdenken, ob es Lasten gibt, die dein Leben trüben. Was könntest du tun, um ablegen? Sünde dich umstricken, wie willst du damit umgehen? Beginn anhalten, wegsehen auf Jesus. Was kann dir dabei helfen? Hilf anderen, wegzuschauen auf Jesus. Lass uns einen Augenblick einfach still sein und das ein bisschen im Herzen bewegen. Hilfreich wäre es, wenn ihr innerlich auch Gott eine Antwort gebt und sagt, Herr, das nehme ich mir vor, hilf mir dabei. Vater im Himmel, danke, dass du uns kennst, Herr Jesus Christus. Du weißt, was es heißt, Mensch zu sein. Du weißt, was uns immer wieder prägen, beeindrucken, halten, wegleiten, den Fokus rauben will. Du hast mitten unter uns gelebt. Du weißt, dass es uns manchmal nicht gelingt, abzulegen die Bürde, nicht gelingt, die Sünde abzulegen, nicht gelingt, auf dich zu schauen, aber oft gelingt es und du hilfst uns dabei. So mach uns zu Menschen, die sich darin üben und wir bitten auch darum, dass dein Heiliger Geist immer wieder unser Kinn hebt, unsere Augen öffnet, für dich, Herr Jesus Christus. Wir befehlen uns dir und deiner Gnade an, kennst jeden von uns weißt, was er braucht und du kannst das bestärken, was für ihn heute gedacht ist. Amen.